Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven.
Mein Name ist Michael Groth, willkommen bei Aus den Archiven. Am 11. Februar 1919 wählte die aus Berlin nach Weimar gezogene Deutsche Nationalversammlung mit 277 von 379 Stimmen den Sozialdemokraten Friedrich Ebert zum ersten Präsidenten der Republik. Es war ein revolutionäres Ereignis. Ein Staatsoberhaupt erstmals gewählt aus allen Schichten des Volkes. Dennoch schlug Ebert Gleichgültigkeit und Ablehnung entgegen. Er galt als Konkursverwalter des verlorenen Krieges, dessen Ergebnis, der Versailler Vertrag, war ihm Last und Schmach. Ebert übte sein Amt bis zu seinem Tod am 25. Februar 1925 aus. Am 13.02.1969 würdigte der Deutschlandfunk den ersten Präsidenten der Weimarer Republik in einem Feature. Hören Sie die Wiederholung einer Sendung von Rudolf Fiedler.
Die Deutsche Nationalversammlung war aus Berlin geflohen. Man kann es nicht anders nennen. Die Einberufung nach dem entlegenen, stillen Weimar kam einer Flucht gleich. Die Reichshauptstadt war im Februar 1919 allerdings kein Ort, wo politische Entschlüsse und Beratungen über ein neues Verfassungswerk frei vom Druck der Straße hätten gefällt werden können. Ja, die Abgeordneten und die Regierung waren dort ihres Lebens nicht sicher. Zwar gab es in Berlin genug Waffen und genug Leute, die sie trugen. Doch wusste niemand genau, was sie schützen und gegen wen sie im nächsten Augenblick losgehen würden.
Am 6. Februar 1919 trat die Nationalversammlung zum ersten Mal zusammen. Schon 5 Tage später, am 11. Februar, wählte sie mit 277 von 379 Stimmen, also mit reichlicher Zweidrittelmehrheit, den bisherigen Volksbeauftragten Friedrich Ebert zum ersten Präsidenten der Republik.
Mochte man auch später sagen, der 9. November 1918 war gar keine Revolution, bloß ein Zusammenbruch. Dieser 11. Februar 1919 war in der deutschen Geschichte ein revolutionäres Ereignis. Zum ersten Male wurde das Reichsoberhaupt gewählt, und zwar von Vertretern aus allen Schichten des Volkes. Und zum ersten Male in der deutschen Geschichte fiel diese Wahl auf einen einfachen Sohn aus dem Volke.
Eigentlich, so sollte man meinen, aller Anlass für ein Volk stolz und glücklich zu sein. Doch wie wurde dieses umwälzende Ereignis aufgenommen? Ein Augenzeuge erzählt.
Nach der Sitzung sammelten sich Abgeordnete, Tribünenbesucher und anderes Publikum auf dem Theaterplatz in Weimar, um den neu gewählten Reichspräsidenten zu begrüßen. Als Ebert erschien, brachte sein Freund Adolf Köster ein Hoch auf ihn aus. Dem Akt im Saal hatte eine gewisse Feierlichkeit nicht gefehlt. Die Kundgebung im Freien, an der nur einige hundert Menschen beteiligt waren, entsprach kaum der Bedeutung des Augenblicks. Wohl noch niemals hat sich die Einsetzung eines neuen Staatsoberhauptes in so schlichter Form abgespielt.
Man darf es wohl auch etwas weniger höflich ausdrücken. Noch nie hat sich die Einsetzung eines neuen Staatsoberhauptes, von dem gesagt wurde, dass das Volk es wünschte, so ohne Teilnahme des Volkes abgespielt. Natürlich lag es auch an den schlichten Formen. Der malerische Aufwand bei Krönungsfeierlichkeiten wird der Neugier und dem Herzen der Massen stets näher liegen. Aber das ist noch keine ausreichende Erklärung, warum sich am 11. Februar 1919 das deutsche Volk kühl und gleichgültig verhielt und von einem wirklichen Ereignis seiner Geschichte kaum Notiz nahm. Sicherlich lag es an den traurigen Zeiten, die keinen Platz ließen für das Gefühl, stolz und glücklich zu sein und die erst recht niemanden anregten, in Jubelrufe auszubrechen. Und sicher lag es an der Zurückgezogenheit Weimars, die durch militärische Sperren noch künstlich erweitert wurde. Und sicherlich lag es auch an der Person des neuen Reichspräsidenten. Das Bürgertum sah in ihm zunächst einmal den Führer einer sozialistischen Partei, zu der man in scharfer Opposition stand.
Und trotzdem, das alles genügt nicht, um die ungewöhnlich gleichgültige, ja vielfach ablehnende Stimmung zu verstehen, die geradezu zur Begleiterscheinung des ersten Reichspräsidenten wurde. Denn es änderte sich nichts, als Ebert die Zurückgezogenheit und die Stille Weimars aufgab. Es änderte sich nicht einmal etwas daran, als sich der neue Reichspräsident mitten unter die Arbeiterschaft begab, deren langjähriger Führer er bereits war. So berichtet etwa Reichswehrminister Dr. Gessler.
Ich selbst war Zeuge eines Präsidentenbesuches auf der Reichswerft in Wilhelmshaven. Es war zur Taufe eines Dampfers, der nach dem verstorbenen Gewerkschaftsführer Karl Legien genannt wurde. Nach unserer Ankunft fuhr ich mit dem Reichspräsidenten die Quais entlang. Tausende von Arbeitern umsäumten sie. Unter ihnen viele, die solche Festlichkeiten schon mit dem Kaiser erlebt hatten. Damals hatten sie gejubelt, heute wussten sie nicht, was sie tun sollten. Sie nahmen die Mützen nicht ab, behielten die Hände in den Taschen, wie es Brauch ist an der Küste. Kein freundliches Kopfnicken, kein Zuruf, geschweige denn Hochrufe für den obersten Vertreter der Republik, der noch dazu ein Mann aus ihren Reihen war. Ich gestehe, auch ich empfand diese absolute Teilnahmslosigkeit, diese Kluft, peinlich.
Freilich, der schlichte Präsident mit dem Zylinder, das war kein berauschender Anblick für die Massen. Auch wenn es Arbeiter waren, die sonst für große Aufmärsche und große Uniformen nicht viel übrig hatten. Aber dazu waren sie alle, auch die Arbeitermassen, viel zu lange an pompösere Staatsfeierlichkeiten gewöhnt gewesen, als dass nun dieses so anders geartete, jeder Schaulust abholde Auftreten des neuen Staatsoberhauptes eine Hochstimmung ausgelöst hätte. Dabei lag es natürlich nicht nur an dieser Äußerlichkeit, die Ursache lag tiefer. Die Erbitterung über die Niederlage im Krieg, die Sorgen und der Kummer über die Erbärmlichkeit eines erheblich veränderten Daseins, die Ablehnung, die man der unbekannten Demokratie entgegenbrachte, das alles wurde zunächst einmal auf die Person des neuen Reichspräsidenten abgeladen. Er war die bequeme Zielscheibe für alle menschlichen, wirtschaftlichen und politischen Verärgerungen. Ein Teil der Presse, besonders die Rechtspresse, wusste auch nichts Besseres, als dieser offenkundigen Abneigung durch bösartige Klatschgeschichten immer wieder neue Nahrung zu geben. Nur zu gern schloss sich manche Zeitung der Selbstgefälligkeit der sogenannten besseren Gesellschaft an, die nicht müde werden konnte, sich an der Tatsache zu reiben, dass Fritz Ebert einmal als Sattlergehilfe anfing und eine Kneipe besaß.
Der neue Präsident riecht nach Juchtenleder, das er früher verarbeitete,
schrieb zum Beispiel die tägliche Rundschau, damals ein kaiserfrommes Blatt.
Doch muss leider festgestellt werden, dass sich keineswegs nur erklärte Gegner der neuen Deutschen Republik so töricht aufführten. Die verantwortlichen Redakteure der berühmten Berliner Illustrierten hielten sich bestimmt für gute Demokraten. Doch wozu waren auch sie fähig? Während eines Ferienaufenthaltes an der See hatten sich Ebert und Noske inmitten einer Schar Badegäste arglos fotografieren lassen. Geschäftstüchtig und auf einen journalistischen Knalleffekt bedacht, kauften Redakteure der Berliner Illustrierten diese für ein Familienalbum bestimmte Aufnahme auf, retuschierten die übrigen Badegäste weg und stellten in ihrer Ausgabe vom 24. August 1919 einem Millionenpublikum an Lesern den höchsten Mann der ersten deutschen Demokratie auf der Titelseite in der Badehose vor. Lediglich auf die Auflagenhöhe ihrer Illustrierten und auf den journalistischen Knalleffekt bedacht, kam ihnen nicht in den Sinn, wie sie mit dieser Geschmacklosigkeit nicht nur den Reichspräsidenten, sondern mit ihm die gesamte deutsche Demokratie der Lächerlichkeit preisgaben.
Jedenfalls waren die Folgen verheerend. Denn besser als den demokratischen Redakteuren der Berliner Illustrierten kam es den Gegnern der Weimarer Demokratie in den Sinn, was für eine heimtückische Waffe gegen den Staat da kostenlos geliefert wurde. Wenn es galt, den führenden Mann des von ihnen verhassten Staates bloßzustellen, dann konnte man sicher sein, dass sie sich in Zukunft keine Gelegenheit entgehen ließen, das gefälschte Titelbild der Berliner Illustrierten als angeblichen Beweis für einen verlotterten Staat hervorzuholen.
Dabei blieb es freilich nicht. So willkommen auch das gefälschte Badehosentitelbild war und wie sehr es auch half, die Verachtung gegen die neue Staatsführung zu verbreitern, als Verdammungsurteil erschien es kaum ausreichend. Und so wurden Verdächtigungen erfunden, der Reichspräsident stecke mit Schiebern wie Barmatt unter einer Decke und kaufe heimlich Schlösser und Güter auf.
Dass Friedrich Ebert auch in höchster Stellung eine sparsame Lebenshaltung beibehielt, war für die Masse seiner Zeitgenossen entweder unglaubwürdig oder langweilig. Man konnte sich ihn nicht anders vorstellen, als dass er das kaiserliche Tafelsilber benutzte. Offenbar, weil man es an seiner Stelle getan hätte. Und als publik wurde, Ebert leiste sich die Erholung eines Morgenrittes durch den Grunewald, fand man, das sei ein ungeheuerlicher Luxus, der einem Reichspräsidenten nicht zukomme.
Wie wenig man damals wusste, was dem höchsten Manne in einem deutschen Volksstaate zukommt, das lässt sich heute noch deutlich genug selbst aus der Haltung des Vorwärts ablesen. Dieses führende sozialdemokratische Blatt hatte zum 50. Geburtstag seines Parteiführers, der nun die lang ersehnte Volksherrschaft an sichtbarster Stelle repräsentierte, nur eine versteckte Notiz übrig, für die sich die Vorwärtsredakteure auch noch glaubten, entschuldigen zu müssen.
Darum wird man es uns hoffentlich nicht als Byzantinismus anrechnen, wenn wir unseren Genossen Friedrich Ebert, der zufälligerweise der Reichspräsident ist, unsere herzlichsten Glückwünsche aussprechen.
Und als im Oktober 1922 der Reichstag Friedrich Ebert 3 weitere Jahre in seinem Amt bestätigte, da hatte der sozialdemokratische Vorwärts für diesen denkwürdigen Vorgang nur die abschwächende Bemerkung übrig:
Nicht Personen feiern wir, sondern Ideen. Und deshalb rufen wir nicht »Es lebe der Reichspräsident«, sondern »Es lebe die Republik«.
Wie wenig wusste man also damals noch, dass auch eine Republik nur leben kann, wenn sie wirkliche Staatsmänner an der Spitze hat. In den 6 Jahren, da Ebert die Position neben dem verlassenen Thron ausfüllte, haben in Deutschland nicht weniger als 12-mal die Regierungen gewechselt. Wenn die Parteien nicht weiter wussten, und sie waren oft am Ende mit ihrem Latein, dann war es zumeist allein Ebert, der einen Ausweg fand aus der regierungslosen, der schrecklichen Zeit. Dabei hat sich der Reichspräsident nur selten nach dem Programm und den Wünschen seiner Partei richten können. Und nicht immer waren die Reichskanzler, die er berief, auch nach seinem Geschmack. Aber er dachte weiter als die Fraktionen. Und im Gegensatz zu den Besserwissern, die zu allen Zeiten im politischen Leben nur für eine Wiederholung der Torheiten sorgen, konnte er aus Irrtümern lernen.
Als Ebert im August 1923 von den Verhältnissen gezwungen Stresemann zum ersten Male zum Reichskanzleramt verhalf, gestand er einem Minister:
Ich kenne niemanden, der das allgemeine Misstrauen so sehr verdient wie dieser Stresemann.
Bis dahin hatte freilich Stresemann nur Äußerungen von sich gegeben, die herzlich wenig dazu angetan waren, bei einem Republikaner Vertrauen zu wecken. Denn Stresemann war nicht nur während des Krieges ein leidenschaftlicher Anhänger eines Eroberungsfriedens gewesen. Sein Verhalten in den ersten Jahren der Weimarer Republik zeigte noch keineswegs spürbare Anzeichen einer Wandlung. Hatte Stresemann nicht mit seiner Partei sowohl gegen die Annahme des Versailler Vertrages wie gegen die Annahme der Verfassung gestimmt und im Kapp-Putsch zu vermitteln versucht?
Die Politik des Reichskanzlers Stresemann hat Ebert rasch bekehrt. Und während die meisten an ihren Vorurteilen festhielten, gehörte von nun an der Reichspräsident zu den Politikern, die mithalfen, Stresemann weiterhin eine Regierungstätigkeit zu ermöglichen. Deshalb war Ebert mit dem Austritt der Sozialdemokratie aus der Großen Koalition, die den Rücktritt des Reichskanzlers Stresemann zur Folge hatte, gar nicht einverstanden. Und es zeugt geradezu von einem prophetischen Weitblick, wenn Ebert den sozialdemokratischen Führern zurief:
Was euch veranlasst, den Kanzler zu stürzen, ist in 6 Wochen vergessen. Aber die Folgen eurer Dummheit werdet ihr noch in 10 Jahren spüren.
Einen ähnlichen Weitblick ließ Ebert erkennen, als er 1922 den Abschluss des Rapallo-Vertrages missbilligte. Am Ende ist aus dem überraschenden deutsch-sowjetischen Übereinkommen ja auch nichts weiter herausgekommen als ein Misstrauen des Westens, die Deutschen könnten über Nacht ein solches Arrangement mit dem Osten wiederholen. Ebert besaß eben bereits eine gute Kenntnis des damals noch höchst unbekannten Bolschewismus. Eine bessere jedenfalls als Wirth, Maltzahn oder Seegt. Denn Ebert kannte Lenin und Trotzki von den Kongressschwätzereien her. Dass Ebert selbst das Wort von den Kongressschwätzereien gebrauchte, beweist übrigens nur, wie viel realistischer als mancher seiner Parteifreunde er die internationalen Sozialistentagungen einzuschätzen wusste.
Es war überhaupt Eberts Stärke, die Dinge realistisch zu sehen und eine Politik zu treiben, die möglich war. Nun besaß nach dem verlorenen Weltkrieg die deutsche Politik allerdings herzlich wenig Möglichkeiten. Doch das war zu allerletzt die Schuld des Reichspräsidenten. Glanz und Stärke eines Reiches prahlerisch zur Schau zu stellen und dabei zu verspielen, mag einfacher sein. Für den führenden Vertreter der neuen Republik war nicht viel anderes übrig geblieben als die Rolle eines Konkursverwalters, der die Niederlage der anderen als seine Schuld und die Last der Folgen aus dieser Niederlage als eigenes Versagen übernehmen sollte.
Natürlich hat sich auch Friedrich Ebert gegen die bequeme Methode gewehrt, die Schuldenlast des Krieges von den Gegnern der Republik als eigenes Versagen angerechnet zu bekommen. Auch Friedrich Ebert hat den Versailler Vertrag als eine furchtbare Last und tiefe Schmach empfunden.
Aus solchem aufgezwungenen Frieden kann nur neuer Hass zwischen den Völkern und im Verlauf der Geschichte nur neues Morden erwachsen.
So am 9. Mai 1919 und auf einer Protestkundgebung 4 Tage später.
Wir werden diesen Vertrag nicht unterschreiben. Mag da kommen, was da will.
Noch am 4. Juni 1919 stand Ebert im Kabinett zu dieser Auffassung. Doch dann trat nach langen und schweren Auseinandersetzungen die Regierung Scheidemann zurück. Und die neue Regierung Bauer vertrat die Meinung:
Wir müssen der Gewalt weichen. Wir werden mit Vorbehalt unterzeichnen. In dem Entschluss, dem unsagbar leidenden deutschen Volk einen neuen Krieg, die Zerreißung seiner nationalen Einheit, entsetzliche Hungersnot und unbarmherzige längere Zurückhaltung der Kriegsgefangenen zu ersparen.
Die Sozialdemokraten stimmten am 22. Juni 1919 dieser Auffassung zu. Aber das Zentrum war weiterhin für Ablehnung. Am nächsten Tag jedoch lief das Ultimatum der Alliierten ab.
In dieser kritischen Stunde eilte Erzberger zum Reichspräsidenten und bestürmte ihn, das ganze Gewicht seiner Autorität für eine Unterzeichnung des Versailler Vertrages einzusetzen. Doch noch immer zögerte Ebert im Bewusstsein der Folgen für die junge Republik. Von tiefsten Sorgen gequält, rief er die oberste Heeresleitung an.
Wie ist die Lage? Ich kann einer Unterzeichnung des Vertrages nur zustimmen, wenn ich genau weiß, ob nicht noch eine Chance besteht, Widerstand zu leisten. Räumen Sie unseren Truppen noch eine Erfolgsmöglichkeit ein. Und wenn diese Chance noch so klein wäre, dann würde ich mich für eine Ablehnung einsetzen.
General Gröner beriet noch einmal mit Hindenburg. Doch der alte Feldmarschall kam zu dem Ergebnis:
Sie wissen ebenso gut wie ich, dass bewaffneter Widerstand unmöglich ist.
Erst nachdem General Gröner dem Reichspräsidenten diese Entscheidung mitgeteilt hatte, fügte sich Ebert in das Unvermeidliche.
Schweren Herzens, unter dem Druck der rücksichtslosesten Gewalt, nur in dem einen Gedanken, unserem wehrlosen Volk neue Kriegsopfer und Hungerqualen zu ersparen. Der Friede ist geschlossen. Nun wahrt und sichert den Frieden. Das erste Erfordernis ist Vertragserfüllung. Soweit der Vertrag ausführbar ist, muss er ausgeführt werden. Nimmer werden wir derer vergessen, denen die Abtretung droht. Sie sind Fleisch von unserem Fleisch. Aus dem Staatsverband können sie herausgerissen werden, aber nicht aus unserem Herzen. Das zweite Erfordernis ist Arbeit. Die Lasten dieses Friedens können wir nur tragen, wenn keine Hand müßig ist. Deutschland muss lebensfähig bleiben. Wenn wir nicht alle mithelfen, ist die Unterschrift unter den Vertrag wertlos. Dann kann es keine Erleichterungen und keine Revisionen geben.
Es ist unschwer herauszuhören, wie in dieser Rede nach Unterzeichnung des Versailler Vertrages am 25. Juni 1919 Ebert bereits die Gedanken anklingen lässt, die dann Rathenau und vor allem Stresemann zum Leitmotiv ihrer Außenpolitik machten. Durch Vertragserfüllung eine Erleichterung und eine Revision der Bestimmungen zu erreichen.
Nicht immer war sich jedoch die verfassunggebende Nationalversammlung des Ernstes der Lage und der Bedeutung ihrer Aufgabe bewusst. Oft musste der neue Reichspräsident mahnen und warnen.
Lasst ab von der Selbstzerfleischung, überwindet euch, tut die Augen auf vor dem Abgrund, arbeitet.
Am 11. August 1919 war das Verfassungswerk geschafft. Jetzt konnte auch die noch ausstehende Vereidigung des Reichspräsidenten erfolgen. Die Sicherung der Verfassung sollte den ersten Reichspräsidenten während seiner 6-jährigen Amtszeit vor die härtesten Proben stellen. Immer wieder verlangten die Umsturzbestrebungen von rechts und links rasche und klare Entschlüsse. Doch wenn weder Lüttwitz und Kapp noch Ludendorff und Hitler und auch nicht die Spartakisten ihre Diktatur errichten konnten, so war es nicht zuletzt das Verdienst Eberts. Am schlimmsten sollte das Jahr 1923 werden. Ein neutraler Beobachter, der englische Botschafter in Berlin, Lord Debenham, schrieb am Silvestertag dieses ereignisreichen Jahres 1923 in sein Tagebuch:
Nun geht das Krisenjahr zu Ende. Die inneren und äußeren Gefahren waren so groß, dass sie Deutschlands ganze Zukunft bedrohten. Eine bloße Aufzählung der Prüfungen, die das Land zu bestehen hatte, wird einen Begriff davon geben, wie schwer die Gefahr, wie ernst der Sturm war. Obwohl ich diesen ganzen Zeitraum miterlebte und mich an manchen Ereignissen aktiv beteiligte, habe ich nicht immer im Augenblick erfasst, wie schicksalsschwer die Lage war. Wenn ich heute zurückblicke, sehe ich immer klarer und sehe, wie nahe oft das Land am Abgrund stand. In den 12 Monaten vom Januar bis heute hat Deutschland die folgenden Gefahren überstanden: die französische Ruhr-Invasion, den kommunistischen Aufstand in Sachsen und Thüringen, den Hitlerputsch in München, eine Wirtschaftskrise ohnegleichen, die separatistische Bewegung im Rheinland. Jeder einzelne dieser Faktoren, falls er sich ausgewirkt hätte, würde eine grundlegende Veränderung entweder in der inneren Struktur des Landes oder in seinen Beziehungen nach außen herbeigeführt haben. Jedes dieser Gefahrenmomente, falls es nicht abgewendet worden wäre, hätte jede Hoffnung auf eine allgemeine Befriedigung vernichtet. Politische Führer in Deutschland sind nicht gewohnt, dass ihnen die Öffentlichkeit Lorbeeren spendet. Und doch haben diejenigen, die das Land durch diese Gefahren hindurchgesteuert haben, mehr Anerkennung verdient, als ihnen zuteil wird.
Besonders tragisch wurde es für Ebert, dass er nicht einmal innerhalb der eigenen Partei immer Anerkennung und Unterstützung fand. Seit ihrem Bestehen, in den langen Jahrzehnten der Kaiserzeit, hatte die Sozialdemokratie zwangsweise stets nur in der Opposition gestanden. Diese Ungebundenheit nun aufzugeben und mit einer Verantwortung zu vertauschen, die zur Pflicht machte, sehr oft höchst unpopuläre Maßnahmen zu treffen, das war nicht immer nach dem Geschmack einzelner Parteifunktionäre. Deshalb hatte schon Scheidemann nicht in die letzte kaiserliche Regierung des Prinzen Max von Baden hineingewollt.
Warum sollen wir diesen Bankrott mitmachen? Um nachher die Schuld anderer aufgebürdet zu bekommen?
Doch schon 1918 war Ebert ganz anderer Meinung gewesen.
Gewiss. Es wäre bequemer für uns draußen zu stehen und unsere Hände in Unschuld zu waschen. Aber in der Schicksalsstunde des deutschen Volkes wäre eine solche Politik vor der Geschichte, vor der Nation und nicht zuletzt vor der Arbeiterklasse nie und nimmer zu verantworten. Ich weiß, was wir wagen, wenn wir in die Regierung hineingehen. Verweigern wir jedoch unsere Mitarbeit, so vernichten wir wahrscheinlich eine Friedensmöglichkeit und würden damit unverantwortlich handeln.
Ebert ging sogar so weit zu sagen:
Wir müssen mitmachen, ohne Rücksicht darauf, was aus der Partei wird.
Eine solche Auffassung war natürlich nicht dazu angetan, sich bei den Funktionären beliebt zu machen. Auch wenn diese den Ausspruch Eberts kaum erfahren haben dürften, so spürten sie doch bald, dass ihr Parteivorsitzender, in die Verantwortung der Regierung erhoben, vieles tun musste und auch zu tun bereit war, was ihren Vorstellungen vom Sozialismus nicht entsprach. Dazu gehörte vor allem, dass Ebert in der fürchterlichen Stunde des Zusammenbruchs die Notwendigkeit einer Zusammenarbeit mit der alten Armee erkannte.
Als sich jedoch Ebert mit General Gröner am Abend des 9. November verständigte, schaffte er die Voraussetzung für einen geordneten Rückzug der Armee und für eine Wiederherstellung der Ordnung in Deutschland. Und das zu einem Augenblick, da es sonst eigentlich nur Kopflosigkeit und den Drang zur Auflösung und Zerstörung gab.
Dank dieses Bündnisses mit der alten Armee bekam Ebert im Dezember 1918 Hilfe durch die Truppen des Generals Lecky, als er in Berlin von der Volksmarinedivision eingeschlossen war. Und auch später wäre Deutschland noch oft im Kommunismus oder im Bürgerkrieg untergegangen, wenn nicht die Hilfe einer bewaffneten Macht der Reichswehr zur Verfügung gestanden hätte.
Ebert aber musste hören:
Du lässt Truppen von kaiserlichen Offizieren kommandieren. Und du lässt zu, dass diese reaktionäre Armee zu einem konterrevolutionären Werkzeug wird.
Darauf konnte der Reichspräsident nur antworten:
Daran seid ihr allein schuld. Wir werben Freiwillige unter den Arbeitern. Wir, eure Genossen, die die Regierung bilden, die auch eure Regierung ist. Tretet doch in die Wehrmacht ein. Überlasst doch die Waffen nicht den anderen. Oder seid ihr nicht reif zur Macht?
Eberts Menschenkenntnis hatte ihm dazu verholfen, in seinem Parteifreund Noske den tatkräftigen Mann zu finden, der nicht nur als Oberbefehlshaber die spartakistischen Unruhen niederschlug, sondern auch als erster Reichswehrminister die besten Voraussetzungen mitbrachte, die kaiserliche Armee zu einer republikanischen Truppe umzuformen. Das hat indirekt niemand eindrucksvoller bewiesen als Noskes namhafter Widersacher, General Ludendorff. Als Noske nach dem Kapp-Putsch hatte gehen müssen, schrieb General Ludendorff erfreut an einen Vertrauten:
Wie gefährlich Noske war, kennt nur der, der mit militärischen Frontkreisen enge Fühlung hatte.
Am Anfang konnte der gefährliche Noske natürlich nur allmählich mit seiner Umerziehungsarbeit einsetzen und durfte nach Lage der Dinge nicht wählerisch sein. Da Ebert als Reichspräsident und oberster Befehlshaber das Vorgehen Noskes zu verantworten hatte und dies auch rückhaltlos tat, sah er sich bald selbst den heftigsten Angriffen ausgesetzt. Dass er weder von rechts noch von links Unterstützung zu erwarten hatte, war ihm klar. Dass seine Maßnahmen, die allein Deutschland retten konnten, aber auch immer weniger in den eigenen Reihen verstanden wurden, dies musste ihn doch schmerzlich treffen.
Mit dem Kapp-Putsch im März 1920 wurde offenkundig, wie wenig Verlass noch auf die Reichswehr war. Für einige sozialdemokratische Führer, voran Scheidemann, war es aber der willkommene Anlass, den unpopulären Noske zum Sündenbock zu stempeln und seinen Rücktritt zu fordern. Ebert sträubte sich lange. Schon manchmal hatte er Scheidemann widersprochen. So vor allem am 9. November 1918, als Scheidemann aus persönlicher Eingebung heraus die Republik proklamierte. Damals hatte Ebert zornig gesagt:
Du hast kein Recht, die Republik auszurufen. Was aus Deutschland wird, ob Republik oder was sonst, das allein entscheidet eine Konstituante.
Auch nach dem Kapp-Putsch sah Ebert weiter als Scheidemann. Denn wenn jemals jemand die Autorität und die Fähigkeit besessen hätte, die kaiserliche Armee zu einer zuverlässigen republikanischen Reichswehr umzuerziehen, dann wäre es Noske gewesen. Doch wie am 9. November, so konnte Ebert auch jetzt die Folgen der impulsiven Scheidemannschen Entscheidungen nicht mehr rückgängig machen. Noske musste als Wehrminister zurücktreten und wurde später von der Partei nicht einmal als Reichstagsabgeordneter geduldet. Das hat Ebert freilich nicht gehindert, Noske weiterhin die Treue zu halten. Und Noske versuchte wenigstens als Versammlungsredner noch, dem Reichspräsidenten beizuspringen.
Mit einem mutlosen Volk kann auch der beste Staatsmann nichts anfangen.
Wie pessimistisch die Stimmung am Anfang der 20er Jahre war, zeigt beispielsweise eine Äußerung des Reichstagspräsidenten Paul Löbe, der damals unter dem Eindruck der verzweifelten Lage der Meinung zuneigte:
Unter geht die Sache doch, dann lieber mit Popularität untergehen.
Aber Ebert glaubte an beides nicht. Weder an die Unumgänglichkeit des Untergangs, noch an die unbedingte Notwendigkeit der Popularität.
Verzagt nicht! Regierung und Reichstag sollen Mut und Tatkraft zeigen. Deutsch sind wir und deutsch wollen wir bleiben. Wir blicken vergeblich in die Ferne. Schutz und Hilfe kommen nicht von dort. Wir müssen uns selber helfen. Lasst euch nicht von Kleinmut niederdrücken und von Selbstsucht leiten. Fort daher mit all den hässlichen, aufreizenden Erscheinungen gedankenlosen Taumels. Das deutsche Volk hat in seiner Geschichte schon schwere Zeiten bestanden. Es wird auch diese trüben Stunden überwinden.
Und sie wurden überwunden. Doch der Reichspräsident, der sich dafür aufopferte, wurde immer mehr ein einsamer und unverstandener Mann. Es kam so weit, dass der Gewerkschaftsverband der Sattler den Reichspräsidenten Ebert wegen Unwürdigkeit aus seinen Reihen ausschloss. Und es kam so weit, dass ein sozialdemokratischer Ortsverein auf dem Parteitag in Berlin den Antrag einbrachte, Ebert aus der Partei zu stoßen.
Kopfschüttelnd sagte Stresemann zum britischen Botschafter in Berlin, Lord Debonen:
Dieser Mann des Volkes wird merkwürdigerweise vom Volk nicht geliebt. Aber die Gebildeten sprechen mit großer Achtung von ihm.
Ein solcher Gebildeter, oder besser gesagt Wissender, war Reichswehrminister Dr. Gessler. Da Gessler als Kabinettsmitglied die beste und längste Gelegenheit hatte, den Reichspräsidenten Ebert kennenzulernen, verdient sein Urteil besondere Beachtung.
Für Deutschland galt damals das Gleiche, was Hardenberg 1811 geschrieben hatte. Unsere Lage ist abscheulich und beispiellos. Es wird viel Glück und Vorsicht dazu gehören, um durchzukommen. Nach 1918 bot sich dazu innenpolitisch das Bild eines Deliriums der Interessen. Ein Neuaufbau der Reichswehr im sozialistischen Sinne war überhaupt nicht zu lösen. Woher hätten auf einmal alle die leidenschaftlich und überzeugt demokratischen, republikanischen und womöglich sozialistischen Offiziere kommen sollen? Friedrich Ebert war so ziemlich in allem der Gegenpol vom Wesen Wilhelms II. Was er wusste und was er war, flog ihm nicht zu. Er musste es sich schwer erarbeiten. Dafür beherrschte er es dann umso gründlicher. Wie er sich selbst und wie das Leben ihn erzogen hatte, war er ein Mann der Klarheit und des festen Willens geworden. Es hatte ihm Bedächtigkeit, Beständigkeit, Selbstbeherrschung gegeben. Vor allem aber das, was damals wohl das Wichtigste war, jene Ruhe, die ihn auch in den schwierigsten und gefahrvollsten Lagen nicht aus dem Gleichgewicht kommen ließ. Dass ihm soziale Erneuerung, sozialer Fortschritt besonders am Herzen lagen, versteht sich von selbst. Hier blieb das Erreichbare hinter dem Wünschenswerten weit zurück. Ebert hat mehr Konzessionen machen müssen, als ihm lieb war. Er hat sich auch da dem Notwendigen nicht entzogen. Der Reichspräsident Ebert hat keine zündenden nationalen Ansprachen gehalten. Man hätte meinen sollen, dass dafür ein Volk, das so viele negative Erfahrungen mit lauttönenden Gästen machen musste, Verständnis gehabt hätte. Leider war das Gegenteil der Fall. Deswegen war doch und bleibt Ebert ein nationaler Mann im besten Sinne.
Wenn Reichswehrminister Geßler in Reichspräsident Ebert einen nationalen Mann entdeckte, für die nationalistischen Kreise war und blieb er ein Novemberverbrecher und, es sollte noch schlimmer kommen, ein Landesverräter. Im Jahre 1925 erreichte die versteckte und immer offener zutage tretende Verleumdungskampagne einen Höhepunkt. So sehr sich Friedrich Ebert auch Mühe gab, unempfindlich dagegen zu sein, in kurzer Zeit sah er sich in etwa 170 Prozesse verwickelt, die er anstrengen musste, um wenigstens gegenüber den wüstesten Beleidigern seine Ehre zu verteidigen. Da die Strafen aber zumeist geradezu lächerlich milde ausfielen, machten sich die Gegner der Demokratie ein Vergnügen daraus, den Reichspräsidenten zu verunglimpfen. Ja, es kam so weit, dass sich Richter an diesem Hassfeldzug beteiligten. So verurteilte ein Magdeburger Gericht zwar den Verleumder des Reichspräsidenten zu 3 Monaten Gefängnis, stellte aber im Urteil über Friedrich Ebert fest:
Durch seine Betätigung am Berliner Massenstreik im Jahre 1918 hat er Landesverrat begangen.
Zu allem Unglück wurde Friedrich Ebert in diesen qualvollen Tagen von heftigen Leibschmerzen geplagt. Man riet ihm dringend, ein Krankenhaus aufzusuchen. Aber unter dem Eindruck des Gerichtsurteils weigerte er sich.
Der seelische Schmerz peinigt schlimmer. Sie haben mich politisch umgebracht. Nun wollen Sie mich auch noch moralisch morden. Das überlebe ich nicht.
Ebert legte sich einige Tage ins Bett. Aber die Unruhe trieb ihn wieder hoch. Würde man seine Krankheit nicht für ein Eingeständnis seiner Schuld halten? Am 27. Februar 1925 besuchte ihn Noske. Er hätte den Reichspräsidenten fast nicht wiedererkannt.
Du musst deinem Arzt folgen. Du musst unbedingt zur Erholung fort.
Es geht nicht. Erst muss ich diesen Magdeburger Prozess hinter mir haben. Ich muss um meine Ehre kämpfen. Oder nein, um die Ehre des Staatsoberhauptes. Weißt du, was heute vor sich geht? Im Barmat-Ausschuss wollen sie heute feststellen, ob ich zu einer Maschinenschreiberin meines Büros Beziehungen gehabt habe. Oh, was habe ich schon gelitten unter dieser Hetze. Ich habe es nie gezeigt. Wenigen nur gesagt. Ich kann nicht mehr. Wie einen Galgenvogel verunglimpfen Sie mich. Dass Sie sich nicht schämen in Ihrer moralischen Verlotterung, Sie, die angeblich für die sittliche Erneuerung Deutschlands kämpfen. Das ist mein Schmerz. Diese Schmutzflut, die mich umbrandet. Mich ekelt. Ich habe nur einen Wunsch, Ruhe. Wie sehne ich mich nach Heidelberg, nach Süddeutschland, nach den Wäldern. Einmal wieder wandern ohne Verantwortung, ohne Hetze.
Wenige Stunden später brach Friedrich Ebert zusammen. Eine sofortige Operation konnte ihn nicht mehr retten. Eine verschleppte Blinddarmentzündung hatte bereits das Bauchfell angegriffen. Auch setzte das Herz aus.
Durch die Tagebuchaufzeichnungen des letzten Flügeladjutanten des Ex-Kaisers Wilhelms II. Wissen wir heute genau, wie die Nachricht vom Tode Eberts im holländischen Exil vom kaiserlichen Ehepaar aufgenommen wurde. Flügeladjutant von Ilsemann berichtet in seinem Tagebuch:
Heute Vormittag beim Holzsägen kam der junge Herr von Schulz zu Rade angesaust, ein Telegramm in der Hand.
Ebert ist tot.
rief er mir zu. Ich antwortete, nur keine Aufregung. Mehr konnte ich nicht sagen, ohne dass der Kaiser es hören konnte. Kurz darauf sah ich, wie Wilhelm II. Schulz in seine Arme schloss. Von Weitem rief der Kaiser,
Ebert ist tot!
Ich tat, als ob ich nicht hörte. Der Kaiser kam unmittelbar neben mich, wiederholte seine Worte. Ich gab keinerlei Antwort. Kurz darauf kam Ihre Majestät die Kaiserin, würdig und ernst. Dem Kaiser sagte sie nur,
He is dead.
Und ging mit dem Gemahl abseits. Nachher sprach Wilhelm II. Beim Vortrag sehr ruhig von den möglichen Folgen. Gestern habe ich dem Kaiser vorgetragen, wie gut sowohl die inländische wie auch die ausländische Presse zu Eberts Tod geschrieben hat. Es erregte ihn sichtlich. Als ich sagte, dass der König von Italien sogar 14 Tage Hoftrauer befohlen, sagte er,
Bei meiner Frau hat er es nicht getan.
Auch Ihre Majestät die Kaiserin hat den Gemahl über die Pressestimmen zu Eberts Tod orientiert. Sie hat sich überhaupt sehr würdig dabei benommen. Als der Kaiser ihr sagte, dass einer der Diener gejubelt, als er ihm den Tod mitgeteilt, antwortete sie,
Der wollte dir natürlich eine Freude machen.
Sie sprach allein länger mit mir über den Kaiser.
Er ist ja wie ein Kind.
Bei der gestrigen Abendunterhaltung sagte der Kaiser,
Es ist mir direkt eine Befriedigung zu sehen, wie in den vergangenen 6 Jahren die Revolution den Deutschen auch nicht einen wirklichen Führer gebracht hat. Eine Wohltat für mich.
Der unerwartete Tod Eberts, er war erst 54 Jahre alt, die Trauerfeier in Berlin und seine Überführung nach Heidelberg, 30.000 folgten seinem Sarge dort bei der Beisetzung auf dem Bergfriedhof, brachten seine Gegner nur kurz zum Schweigen, aber nicht zur Besinnung. Für sie war der Mann, der Deutschland davor bewahrt hatte, im Bolschewismus zu versinken, nicht nur kein wirklicher Führer, wie Wilhelm II. Sich ausdrückte, viel schlimmer. Für sie blieb er ein Landesverräter.
Nun, wie stand es um Eberts Teilnahme am Munitionsarbeiterstreik im Januar 1918, die ihm diesen bösen Vorwurf einbrachte? Ebert selbst hat darüber ausgesagt,
Von Beginn des Krieges bis zu seinem Ende habe ich mich rückhaltlos auf den Boden der Landesverteidigung gestellt und in diesem Sinne gehandelt. Ich habe dies durch verschiedene Reden im Reichstag und außerhalb zum Ausdruck gebracht. Während des ganzen Krieges war ich Gegner des Streiks der Arbeiter der Kriegsindustrie. Der Streik der Munitionsarbeiter Berlins im Jahre 1918 ist ohne Zutun und ohne Einvernehmen mit der Sozialdemokratischen Partei ausgebrochen.
Über Eberts persönliche Einstellung gibt vielleicht ein Feldpostbrief an seinen Sohn am besten Auskunft. Darin finden wir die Sätze.
Unsere Truppen müssen Übermenschliches leisten und verdienen sich unauslöschlichen, heißen Dank und Bewunderung unseres ganzen Volkes. Daran ändern auch nichts die sinnlosen Streiks. Freilich will alles den baldigen Frieden. Solche Narrenstreiche dienen aber nicht dem Frieden. Sie gefährden euch draußen an der Front und steigern die Kampflust der Feinde. Aber wie gesagt, der Streik ist elend gescheitert.
Schon am 30. Januar 1918 versuchte eine Resolution, die Ursache des Munitionsarbeiterstreiks zu erklären.
Der Parteiausschuss stellt fest, dass sich die gegenwärtige Streikbewegung nicht gegen die Landesverteidigung richtet und nicht die Ziele eines feindlichen Imperialismus fördern will. Sie ist aus einer tiefen Missstimmung entstanden, die durch die Ernährungsschwierigkeiten und den Druck des Belagerungszustandes hervorgerufen wurde. Das Treiben der Reaktion im preußischen Dreiklassenhaus, das auf die Verhinderung der preußischen Wahlreform gerichtet ist, das herausfordernde Auftreten der sogenannten Vaterlandspartei und die unklare Haltung der Regierung in der Friedensfrage haben diesen Stimmungsdruck verschärft. Da alle Ratschläge und Warnungen der Sozialdemokratischen Partei ungehört verhalten, wurde ein Ausbruch dieser Volksstimmung unvermeidlich.
Auch nach dem Zusammenbruch war es für den Volksbeauftragten Ebert, der selbst 2 Söhne im Kriege verlor, eine Ehrensache, die Leistungen der deutschen Soldaten anzuerkennen. Doch selbst diese mitfühlende Haltung, die für Ebert eine Selbstverständlichkeit war, wurde von jenen, die überall nach einem Nachweis für den Dolchstoß suchten, als eine Bestätigung ihrer Legende ausgelegt. Bei der Heimkehr der Truppen im Dezember 1918 sollte nämlich Ebert nach einer immer wieder auftauchenden Behauptung gesagt haben, »Ich grüße euch, die ihr unbesiegt vom Schlachtfelde heimkehrt.«
In Wirklichkeit hatte Ebert gesagt,
»Froh grüßen wir euch in der Heimat. Ihr seid dem grässlichen Gemetzel glücklich entronnen. Eure Opfer und Taten sind ohne Beispiel. Kein Feind hat euch überwunden. Erst als die Übermacht der Gegner an Menschen und Material immer drückender wurde, haben wir den Kampf aufgegeben. Und gerade eurem Heldenmute gegenüber war es Pflicht, nicht noch zwecklose Opfer von euch zu fordern.
Nicht ohne Stolz konnte Ebert in einer seiner letzten Reden darauf hinweisen,
dass wir in all den Stürmen des Krieges und des Nachkrieges unsere politische Einheit gewahrt und gerettet haben, dass uns das Reich geblieben ist.
Aber ausgerechnet Hitler, der dann dieses Reich zerstörte, sorgte dafür, dass die nationalsozialistische Geschichtsschreibung den ersten Reichspräsidenten als Landesverräter weiterleben ließ. Und um den Widerstandsgeist gegen den Bolschewismus zu töten, den Ebert vor 50 Jahren so erfolgreich demonstrierte, machten dann die Kommunisten, die Hitler in Ost-Berlin ablösten, aus dem ersten Reichspräsidenten einen Verräter am Proletariat. Ebert habe aktiv mitgewirkt, die Monarchie und die imperialistische Klassenherrschaft zu retten. Ebert habe den Bürgerkrieg entfesselt und die Revolution gewaltsam unterdrückt. Friedrich Ebert habe mit allen Mitteln verhindert, dass die Arbeiterklasse die Revolution über den bürgerlich-demokratischen Rahmen hinaus zur sozialistischen Umwälzung führte.
Die kommunistischen Machthaber in Mitteldeutschland haben allerdings allen Anlass, dem ersten Reichspräsidenten bitterböse zu sein. Denn schließlich war es in ihren Augen Eberts historische Schuld, dass Deutschland nicht schon im Jahre 1919 hinter Mauer und Stacheldraht abgesperrt in den Genuss des Zwangssystems ihrer Einheitspartei kam.
Wenn das Bild Friedrich Eberts bis auf den heutigen Tag der Gefahr einer groben Verzerrung ausgesetzt blieb, so ist dies freilich nicht allein die Folge eines blinden Fanatismus, womit sich sowohl nationalsozialistische wie kommunistische Geschichtsdeuter gern auszuzeichnen pflegen. Vielmehr gehört es zum beliebten Spiel von so manchen neumodischen Politologen und jungen Historikern, in ihren Geschichtsdeutungen den Eindruck zu erwecken, als habe gar kein blutiger kommunistischer Umsturz gedroht. Die sozialdemokratische Führung habe sich damals nur eines solchen Schreckgespenstes bedient, um aus parteipolitischer Eifersucht heraus eine Räteherrschaft zu verhindern, die nichts anderes im Sinne gehabt habe, als dem Volk Freiheit und Frieden und einen wahren Sozialismus zu bringen.
Die Erfahrungen mit der Räteherrschaft in Bayern sollten eigentlich jedem, der die Geschichte etwas genauer kennt, abraten, solche Traumbilder zu verbreiten. Denn selten hat eine Regierung in so wenigen Tagen so viel Unvermögen gezeigt und so viel Schrecken und Unordnung zuwege gebracht wie die Räteherrschaft in Bayern.
Doch liegt das Missverständnis vermutlich darin, dass das, was bisher als Unvermögen, Schrecken und Unordnung angesehen wurde, nach den Maßstäben einer radikalen Linken, die im Grunde keine Maßstäbe besitzt als vage Ideen und Schlagworte, gar keine so schlimmen Entgleisungen darstellen. Denn selbst in Geschichtsbetrachtungen, die einer so umstürzlerischen Denkweise noch mit Vorbehalt begegnen, wie der nachstehend zitierten, finden erstaunliche Neuwertungen ihren Platz.
Nicht Revolution und Unruhe wollten die Sozialdemokraten dem Volk bringen, sondern Ruhe und Ordnung. Ordnungsliebe war das hervorstechendste Merkmal der sogenannten deutschen Revolution. Solange noch keine Nationalversammlung gewählt war, wünschte Ebert auch keine umwälzende Veränderung der Gesellschafts- oder Wirtschaftsstruktur. Beamte des alten Staates durften im Amt bleiben. Ebert hielt die bürgerlichen Fachminister und die Offiziere der königlichen Armee für unentbehrlich, um Ruhe und Ordnung aufrechtzuerhalten. Ebert wollte kein russisches Tollhaus, wie er sich ausdrückte, kein Blutvergießen, keinen Terror. Eberts erste Sorge war es, Brot für die hungernden Großstadtmassen zu besorgen. Die Versorgung mit Lebensmitteln und Energie durfte nicht einen Augenblick lang stocken, das Verkehrswesen nicht lahmgelegt, die von Grippewellen angeschlagene Volksgesundheit nicht noch mehr gefährdet werden.
Es wird auch aufgezählt, welche außenpolitischen Gefahren bestanden.
Schon in den letzten Wochen des Jahres 1918 erhob sich riesengroß die Gefahr des rheinischen Separatismus, wurden Stimmen laut, die für eine Vereinigung Bayerns mit Österreich plädierten. Noch ehe ein Friedensvertrag unterzeichnet war, griffen die Polen nach Westpreußen und Oberschlesien. Und hätte ein von Revolution erschüttertes Reich sie hindern können, auch noch Ostpreußen und Hinterpommern zu schlucken? Ebert war nicht der Mann, alles aufs Spiel zu setzen, nur um das kommunistische Manifest buchstabengetreu zu erfüllen. Im ersten Aufruf versprach die neue Reichsregierung ihren Volksgenossen:
Das Eigentum ist vor willkürlichen Eingriffen zu schützen.
Sicher, das war ein harter Brocken für die dynamischen Wortführer der radikalen Linken. Zum ersten Mal in der deutschen Geschichte konnte das Proletariat eine Diktatur errichten. Doch nun wollte es sie nicht gebrauchen.
Wie halten wir das Reich aufrecht und die Wirtschaft in Ordnung?
War vielmehr Eberts tägliches Gebet. Offen bekannte er:
Das ging allen Prinzipien voraus.
Generationen haben bisher dieses Verhalten Eberts als staatsmännische Leistung gewertet. Doch jetzt schleicht sich selbst in Darstellungen, die nicht verheimlichen, vor welchem Abgrund damals Deutschland stand, ein Unterton des Spottes und des Vorwurfs ein. Weil Ebert nicht mutwillig in diesen Abgrund hinuntertaumeln wollte, weil er vielmehr Ruhe und Ordnung anstrebte, wird er belächelt. Weil ihm die hungernde Bevölkerung und ihre Versorgung mit Lebensmitteln wichtiger war als bloße gesellschaftspolitische Prinzipien, muss er sich am Ende heute sagen lassen:
Ebert und seine Mitarbeiter entschieden sich für eine Parole, mit der man noch 40 Jahre später in Deutschland Wahlen gewinnen konnte. Nur keine Experimente. So wurden die Chancen, die sich dem Proletariat im November 1918 boten, nicht genutzt.
Proletariat? Was ist das? Von denen, die dieses Schlagwort als Lieblingsphrase gebrauchen, sind die allerwenigsten Arbeiter. Da sie nicht in Ländern leben müssen, wo das Proletariat angeblich gesiegt hat, keine Normerfüllungen und keine freiwilligen Selbstverpflichtungen kennen und keine Staatspartei, die immer Recht hat, reden sie solche Worte nach, zielbewusst oder gedankenlos. Allein der Mythos hat es ihnen angetan. Ein Mythos, unter dem sich zwar niemand etwas Genaueres vorzustellen vermag, aber der als fortschrittlich gilt. Und wer möchte nicht als fortschrittlich gelten?
Und vor allem als Revolutionär. Revolution, das ist das große Wort der Stunde, das eine heimatlose Linke immer wieder im Mund führt, sehnsuchtsvoll, weil 1918 angeblich keine Revolution stattfand. Alfred Rapp stellte richtig:
Die Legende, die Novemberrevolution von 1918 sei in Pantoffeln passiert, ist so unausrottbar wie unrichtig. Die Straßenkämpfe in Berlin von 1918 waren wahrscheinlich blutiger als die in Petersburg von 1917. Und es ist schlicht albern, immer wieder Lenins Wort zu zitieren: Deutsche Revolutionäre lösten erst Bahnsteigkarten, ehe sie den Bahnhof besetzten. Die Matrosen der Volksmarinedivision lösten keine Eintrittskarten, ehe sie das Berliner Schloss und das Berliner Polizeipräsidium besetzten. Wer Ebert heute anklagt, er habe den Durchbruch Deutschlands zu wahrer Demokratie verhindert, muss klar sagen, dass er die Weimarer wie dann auch die bundesdeutsche Demokratie für keine hält und dass er unter Demokratie versteht, was keine wäre. Der Streit um Friedrich Ebert ist keine historische, er ist eine aktuelle Diskussion. In der wünschenswerten Klarheit muss gesagt werden, dass die Anklage gegen Ebert heißt, nicht der Lenin Deutschlands geworden zu sein. Wer bitter beklagt, dass Ebert nicht die Arbeiter- und Soldatenräte von damals als Autorität installierte, sondern die durch allgemeine Wahl legitimierte Autorität der Volksvertretung wollte, wünscht solches Räteregime statt des parlamentarischen Systems von heute. Ungeachtet dessen, dass die Räte in Petersburg von 1917 nur der Übergang zum kommunistischen System waren.
Einige Führer und Mitläufer der Opposition, die sich außerparlamentarisch nennt, behaupten, ihr Schlachtruf »Alle Macht den Räten« sei etwas anderes als die Sehnsucht nach der Diktatur des sowjetischen Kommunismus.
Trotzdem finden sie es sympathisch, wenn Fanatiker ihrer Geistesrichtung Warenhäuser in Brand stecken, Versammlungen Andersdenkender sprengen und endlich wieder Straßenschlachten liefern wie zu Zeiten Hitlers und Thälmanns.
Friedrich Ebert war im Unterschied zu den Salonproletariern von heute ein echter Arbeiter.
Aber er hielt gar nichts von den Räten. Und das aus gutem Grund. Ebert sah nur deren Ratlosigkeit und Hilflosigkeit und ihren Willen, durch Gewalttätigkeiten diese Rat- und Hilflosigkeit zu überspielen. Also musste Schluss gemacht werden mit einer Rätewirtschaft, die nur im Chaos oder in einer einseitigen Zwangsherrschaft von ganz links enden konnte.
Ebert drückte ja auch nicht die Augen zu vor der Entwicklung in Russland, die diesen Weg deutlich genug lehrte. Es kümmerte ihn nicht, ob fortschrittliche Politologen 50 Jahre später darüber die Nase rümpfen würden. Er handelte und tat das, was für die breiten Massen in diesen kritischen Stunden das Beste war. Für den Versuch, utopische Ideen zu realisieren, hatte er keine Zeit.
Vor allem fehlte ihm jene verbrecherische Gleichgültigkeit und Narrheit, die kaltblütig Menschenleben zu opfern bereit ist, um genügend Experimente anzustellen, die bei solcher Verfolgung von Irrwegen zwangsläufig notwendig sind.
Doch gab es nicht dennoch schwere Geburtsfehler der Weimarer Republik? Die Wiederverwendung der alten Offiziere und Beamten, die unkorrigierte Weiterführung des bürgerlich-kapitalistischen Systems, die Einführung des Artikels 48 in die Verfassung, die dem Reichspräsidenten geradezu autoritäre Gewalt verlieh?
Ebert hat wiederholt von diesem Artikel 48 Gebrauch gemacht, ohne dass jemand sagen könnte, dies wäre zum Schaden des Weimarer Staates ausgefallen. Und was heißt schon bürgerlich-kapitalistische Ordnung? Die Weimarer Republik brachte allgemeine und gleiche Wahlen, Presse- und Redefreiheit, Arbeitslosenunterstützung, 8-Stunden-Tag und viele Errungenschaften mehr. Das war ein wahrlich revolutionärer Vorgang gegenüber dem Obrigkeitsstaat Wilhelms II. Und blieb eine Errungenschaft gegenüber dem Obrigkeitsstaat, wie ihn heute kommunistische Länder verkörpern. Ein schwerer Geburtsfehler hatte ganz andere Ursachen. Winston Churchill umreißt ihn so.
Die Weimarer Republik wurde mit all ihren liberalen Dekorationsstücken als etwas durch den Feind Aufgezwungenes empfunden. So konnte sie weder die Treue noch die politische Fantasie des deutschen Volkes an sich fesseln.
Eine Schuld Eberts? Natürlich nicht. Vielmehr eine Belastung, unter der Ebert zuallererst und am meisten zu leiden hatte. Doch auch diese Erschwernis wird selten richtig erkannt.
Wie es heute wieder zu einer Verkennung Eberts und zu einer Fehleinschätzung der Gegebenheiten und Möglichkeiten der damaligen Zeit kommen konnte, wäre eine besondere Untersuchung wert. Nicht zuletzt mag es mit daran liegen, dass die Kritik in auffälliger Weise aus den Reihen einer Generation kommt, die 2 Jahrzehnte wohlbehütet in einer Wohlstandsgesellschaft heranwuchs und darin übermütig geworden, nun eine Aufgabe oder auch nur ein Vergnügen daran findet, lieber Revolution zu wünschen als Ruhe und Ordnung. Denn wie leicht ist es, gesellschaftspolitische Prinzipien für wichtiger zu halten als Hunger und Elend, wenn man Hunger und Elend nicht kennengelernt hat, nicht mehr weiß, wie es im Jammertal eines verlorenen Krieges aussieht, die Schrecken von Bürgerkrieg, Massenarbeitslosigkeit und Geldentwertung für bloßes schulmeisterliches Gerede hält, über das man sich zu langweilen hat. Wäre es anders, die wiederum einsetzende Verkennung der Leistung des ersten Reichspräsidenten wäre sonst nicht möglich. Oder ist es etwa schon nicht mehr wahr, was Theodor Heuss einmal über Friedrich Ebert sagte, dass dieser bescheidene Mann des Volkes nach einem furchtbaren Krieg, da Könige versagten, sich königlich bewährte.
Denn noch immer hat Gültigkeit, was Friedrich Ebert sagte und anstrebte.
Freiheit und Recht sind Zwillingsschwestern. Die Freiheit kann sich nur in fester staatlicher Ordnung gestalten.
Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Sie hörten das Feature »Der erste Reichspräsident« zur Wahl Friedrich Eberts vor gut 100 Jahren. Autor war Rudolf Fiedler, Erstsendung im Deutschlandfunk am 13.02.1969. Den dritten Teil unserer Reihe über die Weimarer Republik hören Sie am 13. Juli. Am kommenden Wochenende lade ich Sie auf eine doppelte Zeitreise ein. Wir begeben uns dann als Tourist auf die Spuren Theodor Fontanes in der DDR. Mein Name ist Michael Groth. Ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut.